Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Steinzeit. Das Jahr 2014, ein großes Thema war natürlich klar der Ukraine-Konflikt und dann ist das Ganze weiter eskaliert mit dem Absturz der malaysischen Passagiermaschine im Osten der Ukraine am 17. Juli 2014. Und was es damit auf sich hat und mehrere Hintergründe zu diesem Thema, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Flugkapitän AD von der Lufthansa, hat viele Jahre in der Luft verbracht und kennt sich auch sehr gut aus mit politischen Hintergrundgeschichten. Er ist Autor, hat den Anderwelt Verlag gegründet und bei mir ist heute zu Gast der Peter Heisenko. Peter,
Servus.
ich grüße dich. Danke, dass du den Weg aus München bis hierher geschafft hast. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Und wir haben uns ja schon einmal unterhalten. Wir waren beide auch zu Gast bei einem Interview beim Kulturstudio bei dem Micha. Und damals, als wir in dem Interview waren, haben wir noch über unser Interview von heute gesprochen, was sich wohl bis dahin alles entwickeln würde. Und es ist merkwürdigerweise recht ruhig geworden um das Thema MH17. Hättest du gedacht, dass sich jetzt in den letzten Wochen seit August bis hierher, dass sich da noch irgendetwas entwickelt in dieser Richtung? Oder bist du davon ausgegangen, dass es eigentlich dabei bleibt so?
Naja, was heißt dabei bleibt?
Bei der medialen Stille.
Die mediale Stille war vorherzusehen. Das war klar, weil der Plan so nicht gelaufen ist, wie er laufen sollte. Da sind dank Internet einige Dinge ganz grob daneben gegangen. Also diese schnelle Schuldzuweisung an die Separatisten, dass die das mit so einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen hätten, die hat ja schon der Herr Biedermann, ein Ex-NVA-Offizier, wenige Tage hinterher komplett zerlegt, hat nachgewiesen, dass das nicht sein kann. Und ich hatte auch vor wenigen Tagen ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Biedermann und habe ihn dann nochmal ganz konkret gefragt, wie ist diese Boden-Luft-Rakete, die da angeblich das Ding abgeschossen haben soll, mit was ist die befüllt? Was emittiert die, wenn die explodiert, um das Flugzeug zu zerstören? Und da hat er mir sehr klar gesagt, das sind Teilchen, die sind so groß wie der Fingernagel von meinem kleinen Finger. Mehr ist nicht da. Und jetzt habe ich ja dieses wunderbare große Bild von dem Cockpitteil, diesem zerlöcherten, zerfetzten Teil. Kann man ja bei uns auf anderweltonline.com, kann man das nochmal runterladen und selbst in allen Details anschauen. Ist wirklich eine gute Auflösung. Und da sieht man, dass keine Löcher da drin sind, die von solchen kleinen Teilchen verursacht sind, sondern da sind solche Löcher drin. Also ich habe es nicht genau vermessen können, aber man kann schon sagen, grob geschätzt 30 mm Löcher und sie sind rund. Ja, und das andere sagte mir der Herr Biedermann, das sind Würfel in der Regel. Also so etwa, man muss sich das so vorstellen, diesen Gefechtskopf von dieser Rakete, das ist wie eine große Handgranate mit ganz vielen Splittern. Ja, und diese kleinen Splitter, die sind deswegen so gefährlich, weil die sich mit bis zu 26-facher Schallgeschwindigkeit dann auf das Objekt stürzen und das geradezu zerschreddern. Ja.
26-fache Schall.
26, ja, da findet ja eine sehr, sehr starke Explosion statt, die dann diese Teile in die Gegend streut, aber die streut natürlich auch wie eine Gießkanne. Ja? Und jetzt haben wir eben bei dieser MH17 haben wir den klaren Fall und das ist jetzt interessanterweise auch in dem Untersuchungsbericht von dieser niederländischen Kommission genauso dargestellt.
Lass uns da gleich im Detail drauf kommen. Ich möchte gerne noch ein bisschen über dich selber sprechen.
Oh, okay.
Für viele bist du natürlich jetzt ein Begriff. Du hast einen ganz weit beachteten Artikel geschrieben zu diesem Absturz von dem MH17. Ich würde gerne mal auf deine Expertise ein bisschen eingehen. Du warst früher Kapitän bei Lufthansa.
Richtig.
Du bist wie lange geflogen? 25, 30
Nur
Jahre?
30 Jahre.
30 Jahre.
Ja.
Hast da quasi das ganze Spektrum aller Einsatzmuster mal durchgeflogen, hast du mir erzählt. Kleinere Flugzeuge, große Flugzeuge, also alles, was Triebwerke hat, hast
Also
du bewegt, ja.
vom Gleitschirm über das Wasserflugzeug bis zum Jumbojet und zum Schluss ein A340.
Okay.
Und zwischendrin mein Lieblingsteil, die DC-10.
Die DC-10, ja.
Ja.
Wieso? Weil die so geräumig war, oder?
Nein, das ist einfach, das ist ein Pilot's Aircraft. Das ist ein Flugzeug, da fühlt man sich als Pilot einfach wohl.
Die fliegt schon lange nicht mehr. Oder?
Doch, doch, die fliegt immer noch.
Als Fracht?
Alles Mögliche. Die Amerikaner fliegen das Zeug ja, weiß der Gott, wie lang. Wir haben damals bei der Condor die ältesten DC-10, die wir noch hatten, die hatten 120.000 Stunden drauf, waren aber noch richtig gut. Die haben wir noch an die Amis verkauft.
Okay.
Die fliegen da heute noch
Okay,
Passagiere mit.
alles klar. Also
Ja.
ein Experte in Sachen Luftfahrt. Alleine durch deinen Beruf früher und natürlich durch deine eigene Beschäftigung mit dem Thema für Dinge, die sich mit Flugzeugen, also alles, was mit Flugzeugen zu tun hat, bist du einfach ein Experte, sagen wir mal so.
So kann man das sagen, aber nicht nur das. Ich bin auch ein Techniker. Mhm. Ich komme eigentlich aus der Elektronik, habe dann als junger Mann das wunderbare Handwerk des Zweiradmechanikers zwischendurch erlernt. Also ich kenne mich aus mit Mechanik, ich kenne mich aus mit Metallurgie zum Teil, vor allem Elektronik. Also Technik ist mein Fach. Mhm. Und dann habe ich eben noch diese lange Erfahrung und Expertise mit Flugzeugen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich kann solche Dinge beurteilen.
Und wie hat es dann bei dir angefangen beim MH17, als du die Nachrichten gehört hast? Hast du da angefangen zu recherchieren oder bist du da auf dieses eine Foto zufällig gestoßen? Was war so dein erster Impuls, den du da bekommen hast von diesen Nachrichten?
Naja, da gibt es einen sehr typischen Ablauf. Normalerweise, wenn ein Flugzeug abstürzt, kann man in der Regel immer sagen, man weiß nicht warum. Mhm. Und wenn dann jemand vorprescht und sagt, wir wissen es, dies war dies und dies, dann muss man ganz aufmerksam werden. Mhm. Weil dann sagt man also als Kenner der Szene normalerweise schon, so war es gewiss nicht. Und dementsprechend habe ich mich an die Recherche gemacht. Mhm. Und dann habe ich als erstes mal festgestellt, dass diese Separatisten überhaupt nicht über die Technik, Ausbildung, Material und sonst was verfügen, um so eine Buckrakete aus einem Flugzeug zu schießen. Mhm. Da habe ich auch meinen ersten Artikel zugeschrieben, wo ich gesagt habe, die vorschnellen Verurteilungen, das geht nicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich weiter recherchiert, habe im Internet nach Bildern gesucht, weil ich mir gedacht habe, man muss ja sehen, wie sehen denn die Trümmer aus? Da kann man schon was drüber sagen. Und dann bin ich auf dieses Bild von dem Cockpitteil gestoßen, habe mir das runtergeladen und das war erstaunlicherweise ein einziges Bild in dieser wirklich großen Auflösung. Dann habe ich noch vier weitere gefunden, habe ich auch im Artikel auf Anderwelt Online veröffentlicht. Ja. Und am nächsten Morgen wollte ich dann noch mal gucken, sind noch weitere Bilder da? Mit Google Images, ne? Da waren die Bilder weg. Mhm. Auch das große vom Cockpit, das war verschwunden. Google Images hatte es nicht mehr. Mhm. Das hat mich natürlich noch mal stutzig gemacht. Aber ich habe natürlich am Abend vorher auch sehr lange nachgedacht, habe wirklich gut überlegt, was kann da wirklich passiert sein? Dieses Bild, wie ich es gesehen habe, das hat mich schlagartig schockiert, weil ich habe sofort erkannt, dass erstens mal da klare Einschüsse drin sind, runde Löcher in massiven Aluminiumteilen. Und das Zweite, was mich sofort schockiert hat, ist, dass die Löcher von beiden Seiten durchgehen. Mhm. Das heißt also, wir haben einmal Einschüsse, das heißt, da sind die Ränder nach innen gebogen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Ausschüsse. Da ist das Blech nach außen weggebörtelt, nicht mehr so schön sauber und so. Und man sieht dann die Nieten, wie sie nach außen weggefetzt sind und alles. Also es ist, steht außer Frage, dass dieses Blechteil von zwei Seiten her
durchschlagen
Treffer abgekriegt hat. Mhm. Was immer es für Treffer waren. Ne? Okay. Aber ja, es hat von beiden Seiten Treffer abgekriegt. Und das schließt schon mal mit absoluter Sicherheit so eine Boden-Luftrakete aus. Mhm. Weil da kann es nur von einer Seite kommen, von außen. Und dann kommt eben der Faktor 2, dass die anderen Teile, die man gesehen hat, die übrigens auch aus Google Images entfernt worden sind, das waren die Fotos von diesen großen Wrackteilen. Mhm. Wenn man davon absieht, dass es sich um Wrackteile handelt, waren die weitgehend unbeschädigt. Unbeschädigt in dem Sinne, das heißt, der Lack war in Ordnung. Die Flächen waren glatt und ganz. Also da ist kein Hagel draufgegangen, wie ihn eine solche Boden-Luftrakete ausstößt.
Mhm. Also keine Durchlöcherungen?
Nichts, nein. Ja, ja. Also man könnte quasi sagen, das Flugzeug war ab ein Stück hinterm Cockpit unbeschädigt, mhm, bevor es dann da runtergefallen ist oder wahrscheinlich in der Luft schon zerplatzt ist, auseinandergefallen. Ne?
Mhm. Weil die Trümmerteile sind ja doch recht groß verteilt, also ja, etliche Kilometer auseinander.
Das war also dieser Bericht von dieser holländischen Kommission, den müssen wir hier reinnehmen jetzt. Der ist grundsätzlich so nichts sagen wie nur irgendwas. Er lügt auch nicht, mhm, weil er eben gar nichts sagt. Aber so ein paar Informationen sind drin, die sind ganz gut.
Du eben sprichst jetzt auf den Bericht an, den diese holländische Untersuchungskommission vor kurzem erst veröffentlicht hat.
Richtig, ich glaube, es war der 9. September.
Sowas, ja.
Ja, ne? Wie gesagt, total nichtssagend. Aber sie haben zum Beispiel eine Aufzeichnung, wie die Trümmer verteilt sind. Und da sagen sie klar, das Cockpit ist etwa 20 Kilometer von dem Rest entfernt. Mhm. Was klar bedeutet, und zu dem Schluss kommen die auch, aber das ist jetzt nun nicht wirklich was Aufregendes, dass dieses Cockpit bereits in der Luft, und zwar in großer Höhe, von diesem Flugzeug abgebrochen sein muss, dann quasi wie so eine Raumkapsel fast senkrecht runtergefallen. Und an dem Rest, da waren ja die Flügel noch dran. Und deswegen ist dieser Rest in irgendeiner taumelnden Bewegung dann noch 20, 25 Kilometer weiter geflogen, um dann dort aufzuschlagen. Das heißt also, das Cockpit liegt 25 Kilometer entfernt von dem großen Rest. Mhm. Und dazwischen ein paar kleine Trümmer. Mhm. Ja. Und dieser Bericht bestätigt eben auch, dass die Beschädigungen an diesem Flugzeug, die durch Außeneinwirkung sind, nur im vorderen Bereich stattgefunden haben.
Was wiederum gegen diese Rakete spricht.
Das ist der Punkt.
Ich habe vorgestern erst einen interessanten Artikel gelesen über diese Theorie der Buk-Rakete. Da ging es um die Technik der Buk-Rakete an sich. Das ist ja ein Raketentriebwerk, das mit einer unglaublichen Lärmentwicklung, das hört man in 5 bis 10 Kilometer Entfernung, hört man das noch. Das lässt einen Kondensstreifen am Himmel stehen für 10 Minuten, Viertelstunde. Das hätte also wie ein Fingerzeig in die Richtung von dem Flugzeug gezeigt. Es wurde von den Anwohnern in dieser Gegend nichts dergleichen berichtet. Weder akustisch noch optisch irgendein Hinweis darauf, dass da so eine Rakete aufgestiegen ist. Das habe ich vorher nirgendwo aufgeschnappt bisher. Also spricht eigentlich auch nicht dafür, dass da die Rakete aufgestiegen ist.
Ja, hier kommt noch mehr dazu. Die Geräusche. Mhm. Diese Rakete bewegt sich mit mehrfachem Überschall.
Ein Überschallknall?
Ja, natürlich. Ja. Die verursacht einen klaren Überschallknall. Den hätte man also überall hören müssen. Mhm. Ja? Also diese Rakete kann man komplett ausschließen. Aber dieser wunderbare Bericht, der tut es nicht. Mhm. Der spricht ganz kryptisch von a large number of high energy objects. Hat dieses Cockpit im vorderen Bereich getroffen. High Energy Objects, was ist das?
Na, was könnte man darunter meinen? Ne? Objekte, die mit einer hohen Energie da irgendwo ankommen, das kann ja alles sein.
Also ja, dieser Begriff ist gebräuchlich in der Astro- und Quantenphysik. Mhm. Und dann habe ich mich extra noch mit muttersprachlichen Engländern unterhalten darüber. Die sagten dann so spontan, sagten so, ja, könnte eine Gewehrkugel sein. Vielleicht eine Kanonenkugel. Der andere sagte, könnte auch ein schnellfahrender Güterzug sein. Mhm. Aber jedenfalls habe ich diesen Begriff noch niemals bei einer Flugzeuguntersuchung gehört. Mhm. Aber das Perfide dran ist, mit dieser kryptischen Beschreibung ist alles offen gelassen. Dementsprechend hat auch die Münchner TZ am nächsten Tag eine ganze Seite wunderbar gemacht, wo sie schreiben, in dem Bericht wird bestätigt, dass dieses Flugzeug von einer Bodenluftrakete abgeschossen worden ist. Ja, ja. Ich habe dann mit dem Redakteur telefoniert und habe ihn gefragt, eigentlich habe ich ihn nach seinem Geisteszustand befragt.
Ja. Das war eigentlich das Credo in allen Medien, auch die natürlich. Tagesschau, Heute-Journal, die ganzen Leitmedien, die haben alle im Endeffekt dann von den ganz klaren Fakten, die das jetzt bestätigt haben, gesprochen, obwohl der Bericht eben alles offen gelassen hat.
Es ist eine glatte Lüge. Ne? Mhm, es ist eine glatte Lüge. Der Bericht lässt diesen Schluss jedenfalls nicht zu. Mhm.
Ja? Springen wir mal noch mal kurz zurück auf den Mitte Juli, als das Flugzeug abgestürzt ist. Die Teile haben noch geglüht. Ja, wir haben es alle oft schon behandelt, dieses Thema. Und da war die Schuldzuweisung eben schon passiert in Richtung der ostukrainischen Bürgerwehr, weil ich will es nicht mehr Separatisten nennen. Okay, das ist eigentlich ein Schimpfwort. Ja. Diese ukrainischen Einheiten hätten das angeblich abgeschossen. Und das wurde dann ja auch medial wirklich ganz groß aufgezogen und immer mehr und immer mehr. Und dann so plötzlich so ganz klammheimlich, so ab Anfang August ist das Thema irgendwie komplett aus dem Nachrichtenticker verschwunden. Was glaubst du, warum?
Dem Internet sei Dank, will ich jetzt mal so locker sagen. Ich meine, man muss hier klar sagen, selbst die amerikanische Seite war von Anfang an relativ vorsichtig. Ich habe ein wunderbares Interview gesehen, kann man im Internet noch finden, mit der Hillary Clinton. Die sitzt dann da und sagt, es steht außer Zweifel fest, dass dieses Flugzeug mit russischen Waffen abgeschossen worden ist. Gut. Dem kann man nur zustimmen, weil die Ukraine hat nur russische Waffen.
Mhm, ja, ne? Klar.
Mhm. Und, das heißt, auch hier wurde schon kryptisch gelogen. Ja, da wurde etwas gesagt, was zwar nicht unwahr ist, aber letztlich die Wahrheit falsch beschreibt. Mhm. Ja, und so war letztlich das gesamte US-amerikanische Verhalten. Sie haben immer gesagt, wir dürfen natürlich nicht vergessen diese gefälschten Sachen. Ne, diese Telefongespräche oder was sie da immer dann ins Internet gestellt haben, wo man sehr klar sehen konnte, und ich habe das selber gesehen, dass die am Tag vorher zusammengeschnitten worden sind. Also das war eine klare Fälschung und genauso schnell sind sie wieder verschwunden. Mhm. Dann kommt die nächste Geschichte, warum haben die Amerikaner keine Satellitenbilder gezeigt? Die haben welche. Davon kann man hundertprozentig sicher ausgehen. Aber sie zeigen sie nicht her, weil die eben was ganz anderes zeigen. Das nächste Mysterium sind die AWACS-Flugzeuge, die ja da über Polen und so weiter gerade in der Zeit rumgeflogen sind.
Ja, die und haben zufällig woanders hingeguckt.
Ja, oder vielleicht haben sie da so ein Staniolpapier vor die Seite gemacht, damit sie da nichts sehen können oder so. Das ganze Zeug, der Funkverkehr. Warum hat die Ukraine sofort den ganzen Radaraufzeichnungen, Funkverkehraufzeichnungen, alles einkassiert und wir haben bis heute nicht ein Stückchen davon gesehen? Nichts.
Wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche und dann das Thema False Flag Operation anspreche, dann sagen die zu mir immer, ja, das ist für die unvorstellbar, dass die Regierung sowas inszenieren könnte. Und wenn ich sie dann auf Operation Northwoods anspreche, das geplante Unternehmen in den 60er Jahren, wo sie quasi dem Fidel Castro so einen Abschuss von einem Passagierflugzeug in die Schuhe schieben wollen, der Hinweis wird dann immer einfach abgetan. Also das ist eigentlich in den Handbüchern, der Geheimdienst ist schon lange drin, so etwas. Ein inszenierter Vorfall, den man ausnützt, um politisch eine gewisse Agenda voranzutreiben. Aber offensichtlich hat es diesmal nicht so richtig funktioniert.
Ja, weil jetzt gibt es ein Internet. Das ist der Unterschied zu früher. Das ist auch der Unterschied von vor 100 Jahren. Und hier sind wir bei der Lusitania. Die Lusitania war dieses Passagierschiff der Engländer, das in amerikanischen Gewässern von einem deutschen U-Boot versenkt worden ist. Dieses Schiff ist so blitzartig gesunken, dass also 1000 Menschen zu Tode gekommen sind. Dieses Schiff ist deswegen so schnell gesunken, weil dieser Torpedo einen Munitionsbunker in dem Schiff getroffen hat. Der durfte aber da nicht sein, weil das war ein ziviles Schiff. Und diese Lusitania diente den Amerikanern damals als Argument, Deutschland den Krieg zu erklären, 1917. 1923 hat der amerikanische Kongress festgestellt, die Versenkung der Lusitania war nicht zu beanstanden. Und zwar deswegen, weil die Engländer gegen Kriegsrecht verstoßen haben, indem sie auf einem zivilen Schiff Waffen und Munition transportiert haben. Aber das wussten die Amerikaner schon damals, 1915. Weil die haben die Waffen selber dorthin geliefert.
Also die deutsche Regierung hat damals sogar in Zeitungen davor gewarnt, mit diesem Schiff zu fahren. Weil wenn sie dann da drauf sind, sind sie selber schuld.
Ja, richtig. So, Und das war nicht das einzige Schiff. Also die Engländer haben im Ersten Weltkrieg diverse Rotkreuzschiffe, also Sanitätsschiffe, da haben sie Soldaten drauf transportiert, Waffen drauf transportiert. Und irgendwann mal haben die Deutschen eins versenkt. Und dann waren es die bösen Hunnen, die ein friedliches Lazarettschiff angreifen.
Also inszenierte Gräueltaten oder inszenierte Unglücke, die natürlich mit vielen Toten verbunden sind, wurden schon oft eingesetzt, um quasi einen Krieg einzuleiten oder eine andere Agenda voranzubringen.
Richtig.
Ja. Das war jetzt dann, wenn wir das jetzt mal als These so hinstellen, natürlich auch mit dem Flugzeug gedacht. Wie gesagt, eine These, beweisen können wir es nicht, aber es ergibt irgendwie einen grausigen Sinn.
Ja, grausigen.
Ja. Kurz danach, also nachdem das nicht so richtig gezündet hat mit dieser Idee, dass es die Russen waren, gab es ja dann auch eine gewisse Agenda von Falschmeldungen bezüglich der Separatisten, dass die angeblich da die Opfer verhöhnen oder das mit dem Teddybär, wo die Bild-Zeitung eine große Schlagzeile gemacht hat und die Situationen also immer verfälscht dargestellt haben.
Ja.
War das Panik? War das dann so eine Kurzschlussreaktion?
Die Berichterstattung oder was?
Ja, die Berichterstattung, so nach dem Motto, das funktioniert nicht richtig.
Nee, das ist eine geplante Agenda. Da gibt es eine große Agenda. Russland muss in die Knie gezwungen werden. Ich meine, da werden ja Sanktionen verhängt. Da muss man sich doch erstmal fragen, Moment, wenn es um Sanktionen geht, dann muss es eine konkrete Forderung gehen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt nicht nett zu mir bist, dann trinke ich dir dein Wasser aus. Das ist eine Sanktion, dann kriegst du keins mehr. So, wenn ich aber jetzt sage, wenn du überhaupt nicht brav bist, dann trinke ich dir dein Wasser aus, dann weißt du nicht, was du machen sollst, weil du ja gar nichts Böses gemacht hast oder machen wolltest. Dann kannst du überhaupt nichts dagegen tun. Und dann kannst du auch nicht irgendwas tun, was irgendeine meiner Forderungen erfüllt. Und dementsprechend kann ich dein Glas immer nehmen, weil ich sage, du warst nicht nett zu mir. Und so ist das, was sie mit Russland machen. Es gibt keine konkrete Forderung an Russland. Präventiver Akt.
Das sollte Russland auch machen, ja.
Ja, nee, da sind Sie ja
gescheiter. Ich merke schon, dass du in den letzten Wochen viel, viel über MH17 gesprochen hast, dass du immer ein bisschen von den Themen, von dem Thema ein bisschen abschweifst. Aber du hast ja diesen Artikel geschrieben. Ja? Ja. Du hast einen Artikel geschrieben, der wirklich viel, viel beachtet worden ist. Der ist wahrscheinlich millionenfach geklickt worden im Internet.
So ist es.
Und ich traue mich jetzt auch zu behaupten, dass dieser Artikel vielleicht auch auf der Waagschale pro-contra von diesen ganzen Argumenten doch in Richtung, hey Leute, wacht auf, gedrungen ist. Ja? Das hat also auf der Waagschale der Wahrheit doch einiges ausgelöst, dieser Artikel.
Ja, das war wohl so.
Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich deine Expertise als Kapitän da auch mitspielt, wenn da jemand kommt, der wirklich Erfahrung hat mit der Materie und Hintergrundwissen hat und auch politisch interessiert ist, dann schauen die Leute natürlich doppelt zu. Ja. Aber was war denn deine Conclusio in dem Artikel? Was war denn dein wahrscheinlichstes Szenario an diesem Tag?
Also da gibt es ja mittlerweile den Bericht vom Verband der Ingenieure Russlands. Der ist vor einer Woche, also ich würde mal sagen 10 Tage nach diesem holländischen Bericht rausgekommen.
Anfang September ist der gekommen. Ja. Ja. Mhm.
Das ist ein hervorragender Bericht. Da gehen die auf alles ein und kommen zu sehr einfachen Schlüssen und die sind den meinen sehr nahe. Mhm. Also ich bin davon ausgegangen, dass dieses Flugzeug als erstes mit einer Luft-Luft-Rakete angegriffen worden ist. Also da kommt ein Kampfflugzeug von hinten, schießt eine hitzesuchende Rakete ab und jetzt gibt es ein Problem. Weil so ein Zivilflugzeug ist kein Kampfflugzeug. Das heißt, der hat mal mindestens 2 Motoren, das heißt 2 Hitzequellen.
Und die sind weit auseinander.
Ja. Yeah. Und jetzt muss ich diese Rakete eine von diesen beiden Hitzequellen aussuchen, das tut sie und dann trifft sie einen Motor und dann geht dieser Motor kaputt. Das ist mal klar. So, wenn da jetzt einer im Cockpit sitzt, der merkt das gar nicht. Der merkt nur irgendeinen Stoß und dann kriegt er eine Anzeige, Motor kaputt, brennt wahrscheinlich und so weiter. Ja, dann weiß der aber nicht, was da passiert ist. Mhm. Dann muss der als erstes seine Geschwindigkeit rausnehmen, Höhe aufgeben und seine Procedure fahren. Das heißt also Motor abstellen, isolieren, Hydraulik, Ding. Also der hat richtig gut zu tun erstmal. Dann muss er als nächstes einen Notlandeplatz aussuchen, weil so eine 777 hat ja nur 2 Motoren. Und wenn einer weg ist, heißt das Notfall, und zwar richtiger Notfall. Ne? Mhm. Das heißt, so schnell wie möglich irgendwo landen. Und dementsprechend guckt er, der nächste Flugplatz wäre wahrscheinlich Rostov gewesen oder so. Den kennt er aber noch nicht. Kiew hat er überflogen. Also wäre die natürliche Entscheidung zu sagen, zurück nach Kiew. Mhm. So, und jetzt kommt natürlich das Problem. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Flugzeug wäre in Kiew oder irgendwo anders gelandet. Und dann kommt die Presse. Wenn ein Flugzeug Notlandung macht, sind immer die Leute da und dann machen die Fotos und dann stellen die fest, ups, der Motor ist ja mit einer Rakete beschossen worden. Was ist denn da passiert? Wie geht das denn? Das heißt, in dem Moment gab es eine, auf der anderen Seite eine Notsituation. Dieses Flugzeug durfte nirgendwo mehr landen. Und hier sind wahrscheinlich entweder die Bodenkontrolle oder der Pilot im Kampfflugzeug in Panik geraten und haben gesagt, okay, wir müssen es abschießen. Mhm. Ja, und dieser Pilot in dem Kampfflugzeug war offensichtlich ein guter. Also jetzt vom Handwerklichen, nicht vom Moralischen. Ja, ja. Ja, also vom Handwerklichen, weil der hat also einen ersten Anflug gemacht und hat dieses Cockpit richtig gut getroffen. Also die größte Zerstörung, die massivste Zerstörung ist direkt im Bauchbereich des Kapitäns hier zu sehen. Und da ist das große Loch. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Wenn der Kapitän da drin tot ist und im Cockpit nur noch die Fetzen rumliegen, dann fliegt das Ding immer noch. Das verwandelt sich nicht in ein Klavier, nur weil da ein paar Löcher drin sind.
Also das heißt, der Flieger bleibt aerodynamisch stabil, das auch wenn vorne das Cockpit noch...
Der bleibt in der letzten Trimmung und fliegt in dieser letzten Trimmung weiter. Jetzt hätte natürlich die Gefahr bestehen können, dass dieses Ding noch bis Russland reinsegelt. Und das hätte nun gar nicht sein dürfen, weil da wäre die Untersuchung ganz klar gewesen. Mhm. Da hätte die niemand verhindern können. Dann wüssten wir heute schon ganz genau Bescheid. Mhm. Also das Ding musste an dieser Stelle innerhalb der Ukraine, Ostukraine, musste das runter. Ja. Dann hat er nochmal umgedreht. Das Ding war jetzt langsam und gemütlich, hat sich nicht mehr böse bewegt. Das war Tontaubenschießen, der zweite Anflug. Ja, und dann hat es gereicht.
Okay.
Das ist der wahrscheinliche Ablauf. Und der Verband der russischen Ingenieure ist quasi zu demselben Schluss gekommen. Sehr fundiert, ganz ausführlich, was die da gemacht haben. Ja, kann man übrigens gelesen. Auch auf Anderwelt online runterladen.
Ich habe ihn gelesen neulich,
Da habe ich ihn auch zum Runterladen hingestellt.
Und vor allem sehr gut die Fotos, die die Streifschüsse zeigen. Also
Das in den Flächen. Habe ich aber in meinem ersten Bericht auch schon drin. Ja. Ne? Und die zeigen genau aufs Cockpit. Mhm,
dass also der von, wenn das meine Hand jetzt der Flieger ist, dass der von hinten links oder rechts geschossen hat und die Schleifspuren, die Streifspuren über den Flügel gehen und dann in Verlängerung direkt zum Cockpit zeigen.
Ja, genau. Ja. Ja, aber die russischen Ingenieure gehen jetzt von einem leicht anderen Ablauf aus, was aber eher unwesentlich ist. Die gehen davon aus, dass dieser Kampfflugzeugpilot beim ersten Anflug von schräg vorne den Piloten beschossen hat. Und das halte ich für sehr gut möglich. Festgestellt hat, das Ding fliegt immer noch. Mhm. Anschließend von hinten die Rakete abgefeuert hat. Festgestellt hat, das Scheißding fliegt immer noch. Und dann noch einen Anflug gemacht hat und dann wirklich das Separieren des Cockpits bewirkt hat. Mhm. Das ist das, was dort mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit passiert ist.
Mal abgesehen davon, dass das eine grausige Vorstellung ist, dass es einen Mensch gibt, der auf ein Passagierflugzeug einfach schießt.
Moment. Also ganz langsam. Dafür ist ein Kampfpilot geschult, Menschen umzubringen. Mhm. Und er hat in dem Moment auf seinen natürlichen Gegner gezielt, nämlich den Piloten. Das macht er, wenn er ein anderes Kampfflugzeug abschießt, macht er nichts anderes. Der ist ja nicht hingegangen und hat wild die Kabine durchpflügt, weil damit hätte er das Ding auch nicht runtergeholt, sondern er hat gezielt auf seinen natürlichen Feind, den fremden Piloten, geschossen. Ja, also dafür ist er geschult.
Naja, ich kenne ja die Militärfliegerei ein bisschen und da muss es dann schon ganz schön, man muss seinen moralischen Kompass ganz schön ausschalten, um sowas machen zu können. Das ist ja kein anderer Kampfjet.
Muss man das nicht immer, wenn man ein Gewehr gegen Menschen richtet?
Ja, das ist eine ganz andere Diskussion.
Ja, aber so ist es doch. Mhm. Dieser, ich sag mal, arme Pilot, der ist in dem Moment ein Mechaniker. Der hat eine Aufgabe gekriegt, das ist eine mechanische Aufgabe. Die löst er, so gut er kann. Und das hat er gemacht. Mhm, und ich finde, richtig gut hat er es nicht gemacht, weil er hat immerhin 3 Schüsse gebraucht. Also auf dem Oktoberfest hätte er keine Rose dafür gekriegt.
Nee, ganz wirklich nicht. Ja. Es ging dann weiter, der Flieger fiel runter. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, die ganze mediale Aufarbeitung. Plötzliche Stille, die False Flag Operation hat irgendwie nicht funktioniert, Gott sei Dank. Also die Eskalationsstufe war ja schon weiter vorangetrieben worden. Was richtig gegriffen hat, waren die Sanktionen, die zu dem Zeitpunkt so richtig eingeleitet worden sind. Man hat quasi diesen Abschuss genommen, um die Sanktionsspirale weiter anzudrehen, die Schraube weiter anzudrehen. Was daraus passiert ist, wissen wir ja auch alle. Wir schießen uns eigentlich nur ins eigene Knie damit.
Ja, nein, also du hast gesagt, was gegriffen hat. Nein, die Sanktionen haben nicht gegriffen.
Ne? Auf unserer Seite schon. Also.
Auch noch nicht wirklich.
17 im Moment, Milliarden momentan, deutsche Wirtschaft weniger.
Durch die ganzen. Auf solche Zahlen gebe ich nicht so viel. Ich meine, sie sind für alle Beteiligten jetzt mal unangenehm, das ist klar, weil sie das normale Geschäftsleben durcheinander bringen. Aber ich denke, das Gerede, das die greifen, das dient dazu, zu sagen, ja, guck mal, die Sanktionen wirken, der Putin wird jetzt ganz brav. Ne? In Wirklichkeit ist es genau andersrum. Der Putin hat vorher schon gefordert, wir wollen eine ordentliche Untersuchung. Und dann war die Darstellung bei uns hier, wir haben Sanktionen verhängt, deswegen will Putin jetzt eine ordentliche Untersuchung. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit hat er das vorher schon gesagt. Also das ist praktisch für unser eigenes Feigenblatt, damit sich unsere Seite dann so darstellen kann, guck mal, wie stark wir sind, wir verhängen Sanktionen und Putin knickt ein. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Ja, ja, ja. Der Putin erringt einen diplomatischen Sieg nach dem anderen.
Ich habe einen interessanten Vergleich gelesen. Das ist so, wie die Europäer spielen Monopoly und Putin spielt Schach.
Ja, das ist ein netter Vergleich.
Einen strategisch schlauen Zug nach dem anderen. Und ich frage mich dann, wie lange es dauert, bis unsere Politik dann endgültig schachmatt ist. Ja? Und das ist ja auch das eigentliche Thema, worüber wir hier sprechen wollen. Also wir haben zum einen dieses wirkliche Verbrechen der Inszenierung eines Absturzes, den anderen in die Schuhe schieben wollen, um damit dann politisch weiter voranzukommen. Diese Situation in der Ukraine beschäftigt mich auch wirklich schon von Anfang an. Seit letzten November habe ich das auf meiner Agenda, weil die Anzahl der Lügen in unseren Medien so groß ist, dass ich gar nicht mehr mitkomme, das alles zu archivieren und aufzunehmen. Das ist eigentlich für einen Menschen wie mich ein Glücksfall, dass man Fakten geliefert bekommt, um zu bestätigen, hallo Leute, seht ihr, wie ihr eigentlich manipuliert werdet. Ja? Aber was mich wirklich fasziniert ist, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du heute hier bist, ist die Situation, die auch geschichtlich hinter der Ukraine steckt, dass da nämlich verschiedene Volksgruppen oder verschiedene Ideologien in einem Land quasi ineinander eingepfercht sind. Du bist von deiner eigenen Geschichte her ein bisschen mit dieser ganzen Thematik verknüpft. Wie war das? Dein Vater, der hat damals eine interessante Geschichte erlebt, hast du mir erzählt.
Ja, also Heisenko ist ja nun mal klar ein ukrainischer Name. Die Enkos sind sind alles Ukrainer. Mhm. Ne? Poroschenko und so weiter, die ganzen Enkos.
Ja, Enkos, ja.
Ja, klar. Ne? Die Ukrainer gelten für die Russen seit jeher als unzuverlässig. Ja? Und die Wahrheit ist, ich selbst, dieser Name, den ich trage, der ist nicht der von meinem, nicht der Geburtsname meines Vaters. Mein Vater wurde geboren als Vadim Grom. Aha. Und sein Vater war Weißrusser und seine Mutter war eine Moldawierin. Mhm. Aber in den Wirren der Stalinzeit, da ist er durch einen blöden Zufall in die Mühlen Stalins geraten, was dann dazu führte, dass er zum Tode verurteilt worden, in so ein Todeslager gesteckt worden ist. Da konnte er entfliehen. Und dann hatte er natürlich das nächste Problem, was macht er jetzt? Mhm. Und dann ist er zu einem Freund gegangen und der hat ihm geholfen, indem er ihm einfach neue Papiere geschenkt hat. Und es ist eigentlich eine ganz originelle Geschichte. Das ist in diesem Buch beschrieben hier. Der Weg vom Don zur Isar heißt das. Weil das ist, der Don ist eben da drüben am Schwarzen Meer. Mhm. Und die Isar ist das, wo ich geboren bin und wo mein Vater natürlich zur selben Zeit auch war. Der Name, da war ich stecken geblieben. Und der Name, den ich trage, der ist von einem erfrorenen Berufsverbrecher, einem sogenannten Urka. Also es gab in Russland früher, auch während der Stalinszeit, die Kaste der Berufsverbrecher. Und die gibt es bis heute. Und man erkannte die grundsätzlich an Tätowierungen. Das heißt also, diese Tätowiersucht, die wir heute in der Welt erleben, die hat ja in verschiedenen Ländern ganz andere Bedeutungen. Also wenn man in Russland tätowiert rumläuft, dann ist man eigentlich erstmal als Berufsverbrecher eingestuft. Mädels, Vorsicht, ne? Jungs noch mehr. Und dieser Berufsverbrecher ist eben in einem Eisenbahnwaggon erfroren. Und dann hat jemand ihn gefunden, hat ihm die Papiere abgenommen. Und das sind die Papiere, die dann mein Vater geschenkt bekommen hat. Mhm. Und das ist der Name, den ich heute trage.
Okay. Ja? Und das war eben aufgrund der ganzen Kriegssituation, war das einfach ein legitimes Mittel oder eine Überlebensstrategie?
Ja. Meine Mutter wollte dann immer, dass mein Vater wieder seinen richtigen Namen annimmt. Dann hat er aber gesagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Willy Brandt heißt heute auch Willy Brandt.
Okay. Ich habe es ein bisschen durchgeblättert, ich bin nicht dazu gekommen, es ganz zu lesen. Es ist quasi ein autobiografischer Roman, die Veröffentlichung hat er selber nicht mehr mitbekommen.
Nein, der hat das Buch 1963 geschrieben. Mhm. Und auf Drängen seiner Freunde, weil es ist wirklich eine extrem spannende Geschichte. Viele junge Leute, also meine Nichten und Neffen und so weiter, die haben das auch schon gelesen. Und deren Freunde, die waren alle begeistert, die haben gesagt, ja, kann ein Mensch allein so viel erlebt haben? Mhm. Kann er, hat er. Da steht noch gar nicht alles drin. Ja. Es war halt einfach die Zeit. Da musste man diese Dinge noch in real erleben und konnte nicht sich irgendwo eine Xbox nehmen und sagen, ich habe jetzt mein 743. Leben verspielt. Nein, da hat man nur eins. Ne? Das richtige Leben hat keinen Reset-Button.
Also um nochmal aufs Thema zu kommen, du hast alleine aufgrund von deiner Geschichte natürlich einen engen Bezug zu dem Thema da drüben. Und nehme ich mal an, hast das Thema Ukraine und Krise und Eskalation in den letzten Monaten.
Ach, nicht in den letzten Monaten, seit Jahren. Schon, ja. Ne? Also ich gucke mir die Orange in der Revolution an, die der George Soros damals wunderbar finanziert hat.
Exakt, etc. Das geht ja schon länger. Ja. Wir wissen es ja auch schon lange, dass da gewisse Kräfte seit Jahren Geld und Know-how reinbuttern in das Land, um das mehr an den Westen zu binden. Ich habe einen Vergleich gelesen, dass die Ukraine ein bisschen so ist wie die Tschechoslowakei, so quasi ein Kunstgebilde von Tschechen und Slowaken, die man zusammengesteckt hat. Was ist daraus geworden? Das sehen wir jetzt. Heute haben wir die Tschechei, heute haben wir die Slowakei, also sprich wieder zwei separierte Länder. Was ist da in der Ukraine passiert, wenn wir das mal so ein bisschen kurz abreißen können? Warum ist der Westen der Ukraine auch mehr proeuropäisch und warum ist der Osten der Ukraine eher so Russland zugewandt? Was sind das für Völker, die da aufeinander knallen?
Diese Gegend, die hat sehr viele Wandlungen durchgemacht. Eine Ukraine in dem Sinne als Staat hat es eigentlich nie wirklich so richtig gegeben. Mhm. Erst seit 1991. Und davor war das halt alles Machtbereich der Sowjetunion. Die Ukraine war praktisch so wie Bayern in Deutschland, ein integraler Bestandteil von der Sowjetunion. So wie Jugoslawien. Mhm. Ja, auch dieser Vielvölkerstaat Jugoslawien, der auch nur zusammengehalten worden ist durch die Figur Tito, der dieses doch relativ strikte, quasi kommunistische System da drauf gesetzt hat. In dem Moment, wo der Tito tot war, konnte man dieses Gebilde zerpflücken.
Ja.
Und das hat man gemacht. Und es war der Westen, der das gemacht hat. Auf dem üblichen Weg. Ja. Erstmal die Wirtschaft zerstört, dann das Land verschuldet, dann dem Reichen, dem reicheren Norden gesagt, hier, ihr alimentiert ja die Jungs im Süden, die faulen Säue. Ne? Und schon hat Slowenien gesagt, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben.
Also Unruhen gestiftet.
Ja, so. Ne? Dann ging als erstes Slowenien weg. Dann kam die Geschichte mit Kroatien. Und da gab es ein kleines Problem. Es gab nämlich keine Waffen dort. Aber da konnte unsere Bundesrepublik wunderbar hilfreich sein. Die hatten nämlich gerade Kalaschnikows im Überfluss von der NVA. Und die haben sie dann mal schnell nach Kroatien verkauft, damit sie sich da unten besser erschießen konnten. Ja, und jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit der Ukraine. Wie gesagt, die Ukraine, integraler Bestandteil der Sowjetunion. Solange das so war, war es vollkommen uninteressant, ob da einer Ukrainer, Russe oder sonst was ist. Die mussten alle zusammenarbeiten, alle zusammenhalten gegen einen gemeinsamen Feind, kann man fast sagen, ihren eigenen Staat. Sie mussten in diesem Sowjetsystem überleben und da haben sie einfach zusammengehalten. Und es gab aber eine Zeit, und das ist das Spannende an diesem Buch hier, ich möchte das nochmal direkt darauf hinweisen wegen der Aktualität. Der Weg vom Don zur Isa im Anderwelt Verlag. 1944, ja, mache ich noch einen kleinen Schwenk. Also nachdem mein Vater in diesem Lager gewesen ist, dann den neuen Namen gekriegt hat, dann kam irgendwann die Wehrmacht drüber, hat das Land eingenommen. Mein Vater war während der Zeit, wo die durchgegangen sind, irgendwo im Heuhaufen versteckt. Wie die durch waren, kam er raus, sagte, hier, ich bin euer Freund. Und die Deutschen haben das akzeptiert und seit der Zeit hat er dann für die Deutschen gearbeitet, mal als Hiwi, mal so und da. Zwischendrin kam eine Zeit, da war er dann mal bei der Roten Armee und dann kam 1944 und da war er Polizist in Lemberg. Und dort musste er erleben, wie die Zustände damals in Lemberg waren. Also heute sagt man Lviv oder Lvov, kaiserlich, königlich, Österreich, Lemberg. Wenn man mal dort war, sieht man auch die Architektur. Ich habe Freunde aus Lemberg seit über 20 Jahren, die leben in München. Und mit denen war ich in Bozen. In Bozen haben sie gesagt, ah, wie Lemberg, alter Hut. K&K, ne?
Okay,
ja. Klarer Fall. So. Und zu dieser Zeit, 1944, haben sich dort Partisanen bekämpft, gegenseitig. Da gab es die UKP, die UAP, die Moskali, die polnischen Partisanen und die versprengten Reste der Roten Armee. Und die haben sich alle gegenseitig bekämpft. Also die Moskali waren natürlich die Russen, was man heute, die Separatisten praktisch. Und das andere waren die unabhängige ukrainische Freiheitskämpfer, wie sie sich heute auch nennen, ne? 1944. Und die haben sich damals schon beschossen, so wie sie sich seit Jahren immer wieder im Parlament prügeln. Also es ist eine gewisse Perversität aus diesem Gebilde, wo man nach 1990, nach der Auflösung der Sowjetunion gesagt hat, das ist jetzt ein Land.
Also man hätte damals eigentlich schon sagen sollen, mach da zwei Teile draus.
Ja, natürlich, mindestens zwei Teile.
Okay.
Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einem Mann gesprochen, der ist regelmäßig in der Ukraine, sehr guter Mann. Der sagte alle zwei Wochen immer noch. Ne? Und der sagt, klar, man muss dieses Land eigentlich in drei Teile aufteilen. Was jetzt flächenmäßig überhaupt kein Problem wäre. Selbst wenn man es dreiteilt, wäre es immer noch unter den größeren Staaten Europas. Bevölkerungsmäßig auch. Überhaupt kein Problem. Aber ethnisch gesehen und auch, es gibt keine geomorphologischen Gründe, also wie Gebirge oder so, die Grenzen dieses Landes definieren würden. Wo es ja sonst eher logisch ist, wo man sagt, ein Fluss oder irgendwo eine Sprachgrenze. Das ist alles fließend da. Das geht alles ineinander über. Vor allem auch während der Sowjetzeit, da hat sich das ja total durchmischt. Also da war teilweise die Westukraine angenehmer wie die Ostukraine, weil die wiederum von den Sowjets mehr gefördert worden ist. Aber in der Ostukraine ist die Wirtschaft, da ist die Schwerindustrie.
Ja. Ne? Donbass.
Ja, da ist auch das Einkommen doppelt so hoch wie in der Westukraine heute. Ne? Etc. Also ich persönlich denke mir, wenn man Frieden in der Ukraine haben will, dann muss man dieses Land in mindestens zwei Teile aufteilen, einen östlichen und einen westlichen. Und diese optimalerweise würden sich diese zwei Teile beide der Neutralität verschreiben, mit offenen Grenzen. Und der Handel geht von Ost nach West durch die Ukraine, wie das Gas ja jetzt auch schon durchfließt. Und alles ist fein.
Was wir erleben in den letzten Jahren und speziell in dem letzten Jahr, seit November ist es, ja so, dass quasi der Westen, sprich NATO, USA und so weiter, Europa, immer mehr Richtung Osten wandern. Die Versprechen, die man der Sowjetunion oder vielmehr Russland damals gegeben hat, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt, die sind alle null und nichtig. Der Kissinger hat auch gesagt, ja, wir haben den Gorbatschow einfach über den Tisch gezogen. Man muss ihm einfach nur die Reibungswärme, die dabei entsteht, als Nestwärme verkaufen. Das habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, ja, gute
das
Geschichte.
War so irgendwie, das hat funktioniert damals. Auf jeden Fall sind die Russen natürlich stinkig. Wenn sie haben es ja mit den litauischen Staaten schon NATO-Mitglieder jetzt. Also die NATO klopft bei denen an die Haustür. Wenn man das jetzt mal andersrum betrachten würde und Russland würde irgendwo an der Grenze von Mexiko anfangen, Basen aufzubauen und würde da die Staaten quasi in ihren Einflussbereich bringen, dann würden die Amerikaner Sturm laufen.
Moment, so theoretisch brauchen wir gar nicht bleiben. Kuba?
War ja schon mal.
Kuba? Ja. Schon mal was von Kuba gehört?
Ja, ja, aber das war ja auch eine Reaktion auf die Stationierung der Raketen in der Türkei.
Das hat ja, so ist es.
Das ist ja auch. Aber was ich sagen will, ist
also,
einfach...
Also Moment, Entschuldigung, das wollen wir hier mal ganz klar feststellen. Auch die Kuba-Krise wurde ausgelöst von den USA. Ja, weil die USA haben als erste ihre Mittelstreckenraketen in der Türkei stationiert. Und dann war das eine komplette Veränderung der Weltsicherheitslage. Mhm. Und dann mussten die Russen was dagegen unternehmen. Und wir haben ein Riesenglück gehabt, dass damals Kennedy und Khrushchev am Ruder waren.
Die persönliche Kontakte hatten und die auch Generäle übrigens, ausgespielt
ja,
haben.
Auch ja, übrigens ja. sehr große ja. Parallelen in ihrem persönlichen Leben. Mhm. Na, der Kennedy hat einen Bruder im Krieg verloren. Der Khrushchev hat eine Frau oder Schwester, egal. Jedenfalls irgendeine Frau, die wichtig war in seinem Leben, in dieser großen Hungersnot um 1923 verloren, auch unter kriegerischen Umständen. Und hier ist auch etwas, was in der deutschen Geschichtsschreibung völlig missachtet wird. Nach Versailles, nach dem Friedensschluss, Diktat, wie immer man es nennen will, von Versailles, da sind sofort die Mächte der Entente, also die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer und von Osten die Japaner, in Russland eingefallen und haben bis 1923 in Russland Krieg geführt. Diese friedliebenden Nationen, die von dem bösen, bösen Deutschen Reich in den Ersten Weltkrieg gezwungen worden sind, sind anschließend von dem bösen Russland gezwungen worden, von Murmansk und von Osten da einzufallen und 5 Jahre dort zu wüten. Ja, ja. Was 20 Millionen Tote verursacht hat, da reden wir gar nicht drüber. Und da hat, in diesem Rahmen dessen hat der Khrushchev seine Frau verloren. Ja. Also diese zwei Staatsmänner, die wussten, was Krieg ist. Und das war ein Glücksfall.
Interessanterweise sagst du, wenn da damals waren die richtigen Staatsmänner an der Macht. Ich sehe das jetzt auch so und ich oute mich jetzt hier auch als Putin-Versteher, ganz ehrlich, dass ich in seiner Situation vielleicht ähnlich handeln würde, wenn ich so schlau wäre wie er, dass das strategische Interesse der Krim ganz klar wichtig war, dass man sich diesen Großmeerhafen, den Schwarzmeerhafen in Sewastopol nicht einfach wegnehmen lässt und so weiter und so fort. Also die Situation, die wir haben mit Putin an dieser Stelle, die wäre vielleicht... ohne Putin schon viel, viel weiter eskaliert. Also der Mann reagiert schlau, der Mann reagiert vernünftig, er macht immer einen klugen Schachzug nach dem anderen und der Westen schreit Zeto und Mordio. Um es nochmal ein bisschen so auf den Punkt zu bringen. Also der Westen hat ein, warum auch immer, massives Interesse an der Bindung der Ukraine an den Westen selber, um da so einen Brückenkopf zu schlagen. Was glaubst du, wo das hinführen soll? Also wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann kommt man ja nur auf eine logische Schlussfolgerung. Die wollen eigentlich Krieg mit Russland.
Mit dieser Darstellung bin ich nicht glücklich. Weil der Westen hat überhaupt kein Interesse an der Ukraine. Was sollen wir für ein Interesse an so einem kaputten Land haben?
Eben.
An der Ukraine haben wir überhaupt kein Interesse. Wir haben ein Interesse daran, Russland und Europa auseinander zu dividieren. Mhm. Das ist das Interesse der Amerikaner. Mhm. Und dieses Interesse ist 100 Jahre alt. Mhm. Schon vor 100 Jahren hat man damals gesagt, also vor dem Ersten Weltkrieg, wenn sich Russland und Deutschland zusammentun, dann zittert die Welt. Gut, das soll sie nicht tun. Mhm. Muss sie auch nicht. Hätte sie auch damals nicht müssen. Aber wenn sich Russland und Deutschland, respektive jetzt Europa und Russland zusammentun, für was brauchen wir dann noch diese komische Insel zwischen Nordatlantik und Pazifik? Gibt es irgendwas, was wir aus Amerika beziehen, was wir unbedingt bräuchten, auf das wir nicht verzichten könnten? Ich wüsste spontan nichts.
Waffen.
Nee, das können wir selber besser. Die Hälfte der amerikanischen Waffentechnologie kommt aus Deutschland. Braucht man gar nicht rumtun, das weiß ich aus erster Hand. Mhm. Okay. Also gerade diese Navigationssysteme und so weiter, die sind alle so von Diehl und Wing und so. Mhm. Also die Amerikaner sind eher angewiesen auf unsere Technologie, wenn sie gescheite Waffen bauen wollen. Mhm. Nicht andersrum.
Ja, verstehe. Ja.
Schraub mal einen amerikanischen Computer auf. Guck dir die Chips an. Hast du da irgendwo einen Chip, wo draufsteht, Made in America? Mhm. Nee. Ja, da steht alles Mögliche drauf. Taiwan, Indonesien, Japan, Korea, Ding, aber sicher nicht USA.
Ja? Also, dass die sich
und dein iPhone kriegst haben. Du auch ja, noch, weil es ja. wird nämlich in Taiwan gebaut.
Ja.
Es gibt meines Erachtens gar nichts, was wir bräuchten aus USA.
Volker Pispers, der berühmte Kabarettist, hat das in seinem Jahresprogramm hat das so beschrieben, Amerika ist Kapitalismus im Endstadium.
Ja, ja,
wenn man das mal sehen will, wie Kapitalismus im Endstadium ausschaut, dann ist das Amerika. Und in meiner naiven Vorstellung von der großen Welt sehe ich das auch so, ohne einen Krieg, ohne einen großen Konflikt hat Amerika im Endeffekt abgewirtschaftet, komplett. Ja. Ja. Ein Koma-Patient, wo sich niemand traut, den Stecker zu ziehen.
Ja, ja. Das ist auch logisch, weil sie haben immer noch den größten Revolver. Das ist das Problem.
Ja, ja. Und jetzt komme ich eben auf den Gedanken, der Zbigniew Brzezinski hat ja schon vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben, The Great Chessboard, das große Schachbrett, in dem er die Ukraine als Dreh- und Angelpunkt der angloamerikanischen Interessen sieht. Das heißt, wenn es Moskau gelingen sollte, die Ukraine an sich zu binden, dann wäre das fatal. Sehen wir dann im Endeffekt da quasi das letzte Gefecht?
Nein, ich sehe die Kausalität hier ganz anders. Dieser kalte Krieg, der hat nie aufgehört. Im Gegenteil, der ist 1990 mit Gorbatschow in die heiße Phase gegangen. Mhm. Aber nicht mit konventionellen Waffen, sondern mit der Finanzwaffe. Mhm. Beginnend mit der Regentschaft von diesem Trunkenbold Jelzin. Der Jelzin hatte 28 westliche Berater an seiner Seite. Das muss man sich mal klar machen. Ja? So viele Minister hatte der nicht. Und die haben ihm geholfen, respektive die haben sich gegenseitig geholfen. Hier, Boris, trink mal einen, ne, und dann verkaufst du uns mal diesen Teil deiner Nationalökonomie. Und so ist praktisch mit der Finanzwaffe versucht worden, das Russland komplett aufzukaufen. Mhm. Das hat dann zur Staatspleite geführt, 98, ne, wo Russland ein Schuldenmoratorium ausgerufen hat. Und dann hat es dem russischen Volk gereicht. Und dann haben sie in einer vollkommen demokratisch anerkannten Wahl Putin zu ihrem Präsidenten gewählt. Mhm. Und der Putin, dem sagt man immer, ah, das ist ja ein Ex-KGB-Mann. Entschuldigung, was war denn der alte Bush? Das war der Chef vom CIA. Also, ne, lassen wir mal die Sachen da, wo sie hingehören. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Putin wusste, wie der Hase läuft. Und er hat auch begriffen, wie unser Finanzsystem funktioniert. Und mit diesem Wissen ist es ihm gelungen, innerhalb kürzester Zeit den Ausverkauf der Nationalökonomie Russlands zu stoppen und zu größten Teilen zu revidieren. Mhm. Und dem Putin ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit die Lebensumstände der Menschen in Russland wieder voranzubringen. Ich habe ja noch Verwandte dort, so ist es nicht. Nichten, Neffen und so Zeug. Und die erzählten mir eben in den 90er Jahren, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe und hilf uns bitte und können wir nicht nach Deutschland, wir gehen auch auf die Baustelle, obwohl wir Lehrer sind. Ne? Seit 2001, 2002 sind diese Bitten alle weg. Mhm. Die haben wieder ein Leben in Russland. Mhm. Der Putin hat mit dem, was er da getan hat, den Menschen in Russland eine Perspektive gegeben, er hat ihnen ein Leben gegeben. Und dann gab es ja, glaube ich, die zweite Putin-Wahl, wo er da irgendwie 75% oder 72% gekriegt hat. Und da fragte ich dann meine Freunde aus Russland, sagte ich, und gefälschte Wahl? Sagen die, klar ist das eine gefälschte Wahl, der hat mindestens 80%.
Ach so. Also ich habe neulich auch länger mit einem Russen gesprochen, der seit 3 Jahren hier in Deutschland lebt, auch in München. Und er hat gesagt, also er möchte jetzt Putin nicht als Heiligen darstellen, weil in Russland gibt es im Endeffekt 20 Leute, die das Land unter sich aufteilen. Aber im Vergleich zu den 90er Jahren hat sich einiges erheblich verbessert.
Ja, das ist der Punkt.
Das ist auf jeden Fall. Und da hat es dann angefangen, dass der Westen hat der Westen ein Problem mit Putin entwickelt.
Ja.
Weil der denen natürlich die Wurst vom Brot genommen hat.
Genau, das ist der Punkt.
Zu sagen. Ja. Und deswegen hören wir auch permanent immer nur die ganzen Negativschlagzeilen und Pussy Riot und Khodorkovsky und wie sie alle heißen. Das ist natürlich, geht auch in die gleiche Richtung.
Also ich möchte mal wissen, was passiert bei uns, wenn zwei dumme Göhren, die nicht mal singen können, mit nackten Brüsten im Kölner Dom rumtanzen. Da glaube ich auch nicht, dass die ungeschoren davon kommen.
Und das Leben des Brian im Petersdom aufführen.
Das oder
auch,
so.
Das wäre auch interessant.
Ja. Also da muss man schon irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Die haben sich gegen gesellschaftliche Normen vergangen und sind dafür meines Erachtens angemessen bestraft worden, 2 Jahre in irgendeinem komischen Lager. Was soll's? Ne?
Das russische Strafrecht ist insgesamt auch etwas härter wie unseres. Ja.
Also ich will es jetzt gar nicht. Wir haben halt kein Sibirien.
Ja, ja.
Ja, manchmal wünscht man sich bei uns auch so ein kleines Sibirien, wo wir unsere Straftäter ein bisschen besser unterbringen könnten als in Landsberg. Ja?
Wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Ich möchte noch mal auf das Thema insgesamt kommen. Also wir haben jetzt hier diese verschärfte Situation in der Ukraine, diese permanente Steigerung der Eskalationsstufen. Mit dem Maidan hat es angefangen, dann die Schüsse auf dem Maidan, es gipfelt in dem Abschuss der MH17 und so weiter. Und jetzt seit ein paar Monaten ist seltsamerweise Ruhe. Es gibt jetzt ein Waffenstillstandsabkommen. Die Russen haben sie, die ukrainischen Truppen haben sich ein bisschen zurückgezogen, weil sie mächtig auf die Mütze bekommen haben, wie wir mitgekriegt haben.
Ja.
Was ist denn jetzt die Situation? Also mir kommt es so vor, entweder die Situation hat sich jetzt einigermaßen entspannt oder das ist die große Ruhe vor dem Sturm.
Nee, nee.
Was vermutest du jetzt?
Also da sind ja ganz, ganz spannende Dinge passiert, die uns wieder mal nicht in den Abendnachrichten präsentiert worden sind. Wie der Altbundeskanzler Schröder damals in Petersburg seinen Nachgeburtstag gefeiert hat. Da hat man ihn ja furchtbar geschimpft. Und da wurde auch ganz viel darüber diskutiert. Und in einer dieser Runden, da war der Egon Bahr dabei gesessen. Und dem ist was mehr oder weniger absichtlich entschlüpft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dem Bahr was ganz unabsichtlich entschlüpft. Der hat jedenfalls da sehr klar durchblicken lassen, dass der Schröder eine klare Nachricht mitgebracht hat aus Petersburg und die hieß: Putin will mit jedem verhandeln, so auch mit dieser Maidan-Regierung, solange die Amerikaner nicht mit am Tisch sitzen.
Okay.
Ja? Und es hat eine Weile gedauert und dann ist man plötzlich, hat man sich plötzlich in Minsk getroffen. Ausgerechnet in Minsk in Weißrussland. Da gibt es einen Herrn Lukaschenko. Kannst du dich noch erinnern, was man mit dem über Jahrzehnte, muss man schon sagen, gemacht hat? Diktator, Wahlfälscher, ganz schlimmer Bursche, dem darf man überhaupt nicht trauen. Weißrussland, das gehört zur Achse des Bösen, weil da der Lukaschenko ist. Und jetzt trifft man sich plötzlich in Minsk. Mhm. Dann kommt diese liebe Frau Ashton, schüttelt ihm die Hand, die stellen sich alle auf, Lukaschenko in der Mitte und man verhandelt. Und man erzielt Ergebnisse, weil die Amerikaner nicht mit am Tisch sitzen. Das ist der Punkt. Mhm. Bei allen Verhandlungen in Minsk sitzt kein Amerikaner mit am Tisch. Und der Poroschenko kriegt von Putin den Kopf gewaschen, kommt, sagt, Jungs, Waffenstillstand, kommt nach Hause, nach Kiew. Was sagt sein Premier? Jazenjuk,
der NATO-Agent,
kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Waffenruhe gibt es gar nicht. Mhm. Ne? Dann dauert es ungefähr 2 Tage, bis der Poroschenko ihm klar macht, Jazenjuk, so geht's nicht. Ne? Der Putin hat mir hier ein paar klare Takte gesagt. Dann sagt der Jazenjuk, okay, wir probieren es mal mit einer Waffenruhe, aber nur, damit wir unsere Truppen wieder neu aufstellen können. Mhm. Jetzt hat er vor 3 Tagen erkannt, geht gar nicht, weil 60% seiner ganzen Waffen zerstört sind und die Truppen überhaupt eigentlich nicht mehr existieren.
Also die ukrainische Armee ist eigentlich komplett desolat.
Die ist quasi inexistent.
Ja, ne? Okay.
Klar, letztlich muss man ja auch klar sagen, wofür braucht ein Land wie die Ukraine überhaupt eine Armee? Mhm. Ja, schauen wir uns Weißrussland an. Weißrussland hat einen Militärhaushalt, der beträgt nicht mal ein Fünftel dessen, was Österreich ausgibt. Die haben praktisch kein Militär in Weißrussland.
Wozu auch?
Eben, wozu auch? Ja. Weil die Zeit territorialer Kriege ist vorbei. Was hätte man jetzt davon? Betrachtet man auch mal die Geschichte so. Was hätte Russland davon, wenn sie, wie Putin so schön sagte, wenn ich wollte, könnte ich in 2 Wochen in Kiew stehen?
Das hat er aber recht. Gar nicht so gesagt.
Hat das so gesagt. Aber er hat gesagt, ich will ja gar nicht.
Ja,
das ist ja der Punkt. Das ist so, wie wenn ich sage, hier, wenn ich wollte, könnte ich dir eins auf die Schnauze hauen. Will ich aber gar nicht.
Ja,
weil ich bin ja ein friedlicher Mensch.
Mhm. Ja? Bin ich sehr froh, ja.
Ja klar, nein, nee, klar, aber ich meine, weißt du, das ist eben das. Er sagt, ich hätte die Möglichkeit, also was wollt ihr eigentlich von mir, wenn ihr mir vorwerft, ich bin aggressiv, bin ich doch gar nicht. Ich habe ja die Möglichkeit, aber ich tue es nicht. Mhm. Und will es auch nicht tun. Aber was hätte denn Russland davon, wenn es jetzt diese marode Ukraine übernimmt? Die hätten doch nur Probleme.
Ja, klar.
Die Wirtschaft in der Ukraine ist seit 1990 nur bergab gegangen. Das BIP ist seit 1990 nur weniger geworden. Wer will sowas mit so einem scheiß Land? Kann kein Mensch brauchen. Weder der Westen noch Russland. Die einzige Chance, die die Ukraine hat, dass sie sagt, erstens mal müssen sie diese Oligarchen zur Ordnung rufen. Und da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer. Putin hat ja als erstes, wie er in Russland Präsident war, die Oligarchen zusammengerufen, hat gesagt, Jungs, ihr dürft euer Geld behalten, aber ab sofort gilt Recht und Gesetz und da haltet ihr euch dran. Und da haben sich auch alle dran gehalten, außer einem, Wir wissen,
Khodorkovsky.
Richtig.
Der Kreml-Kritiker.
Ja, der nette, liebe Khodorkovsky, der zwei Wochen bevor er Jukos, also praktisch das, was heute die ganze russische Nationalökonomie ist, Öl und Gas, an Exxon an die Amerikaner verkaufen wollte. Die standen, die Unterschrift war zwei Wochen später fällig. Vorher ist er verhaftet worden wegen Steuervergehen. Den Al Capone hat man auch nur gekriegt wegen Steuervergehen.
Ich frage mich, warum der Genscher ihn dann unbedingt mit dem Privatjet abholen musste.
Also das Thema Genscher lassen wir heute aus, weil das ist ein ganz laues Thema.
Lass uns einen Bogen finden, damit wir zum Schluss kommen von dem Gespräch. Also wir haben die Situation, dass viele verschiedene Kräfte an der Ukraine zerren und dass das Ganze hier in eine Richtung abdriftet, die für keinen so richtig überschaubar ist. Also was kannst du als Conclusio so ziehen, wenn du jetzt so mal das nächste halbe Jahr siehst oder so die nächste nahe Zukunft? Was ist dein wahrscheinlichstes Szenario, was da sich entwickeln könnte?
Also ich sehe es im Moment sehr positiv. Diese ganzen Pläne der USA und der NATO, Russland zu provozieren, zu isolieren, sind jetzt alle letztlich in die Hose gegangen.
Die Weltöffentlichkeit kriegt mit, wie...
Ja, dank Internet, muss man wieder klar sagen. Ja. Also dass diese Lügen, die man vor 100 Jahren noch produzieren konnte und vor 50 und vor 20 Jahren noch, das geht heute nicht mehr so einfach. So, jetzt muss man eine Exit-Strategie haben. Man muss einen Ausweg finden. Und dieser Ausweg ist für mich sichtbar. Und zwar, man kann nicht ausschließen, dass die Kiew-Regierung in diesen Abschuss der MH17 nicht involviert war. Das ist ohne weiteres möglich, dass die Regierung in Kiew nicht wusste, was da geplant war und was da gemacht worden ist. In dem Sinne, dass wir wissen ja nun schon aus gesicherten Quellen, dass in der Ukraine die Privatarmeen von den Oligarchen unterwegs sind. Da haben wir die Azov-Brigaden von diesem Kolomoyski. Noch ein paar sind das. Und wenn jemand in einem maroden Land wie der Ukraine Milliarden hat und nicht Grivna, sondern Dollar, dann ist es für den ein leichtes, auch einen Teil der Luftwaffe für sich in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Jungs, da habt ihr was, macht mal. Also man kann es nicht ausschließen, dass irgendeiner dieser Oligarchen das tatsächlich zu verantworten hat, was mit dieser MH17 passiert ist. Und das wäre der Königsweg. Ob es nun wahr ist, ob es nun wahr ist oder nicht,
in die Schuhe
genau. Ob es wahr ist oder nicht, ist an dieser Stelle völlig nebensächlich. Es wäre einfach eine Lösung, weil dann alle Seiten unter Gesichtswahrung sagen können: Oh, wir sind ja alle betrogen worden. Diese böse Oligarch. Und Gott sei Dank hat ihn schon einer erschossen, dass er nicht mehr aussagen muss vor Gericht. Und dann können sie alle sagen: Entschuldigung, Leute, ist uns ausgerutscht. Und jetzt lass uns vernünftige Lösungen finden. Es sieht im Moment so aus, als ob das möglich wäre, und ich wünsche es mir sehr. Ich wünsche es mir sehr, weil das, was da die letzten Monate gelaufen ist, da hat kein Mensch irgendwas davon, außer eben, dass Russland destabilisiert werden soll. Putin soll in die Knie gezwungen werden. Er soll klein beigeben und sagen, Jungs, ich lege mich auf den Rücken, beiß mich in die Kehle und bitte nehmt mein Öl auch noch. Und noch ein Wort zu dem Putin-Versteher. Ich bin kein Putin-Versteher, ich bin ein Putin-Freund. Okay. Weil ich danke Putin, dass er verhindert hat, dass Syrien so zerbombt wird, wie es mit Libyen passiert ist oder wie es mit dem Irak passiert ist. Und dass wir jetzt wenigstens noch eine Zone haben in der Gegend, die nicht der IS gehört, sondern wo immer noch die Assad-Regierung sitzt und sagt, wir haben hier immer noch einen säkulären Staat, der zwar sehr beschädigt ist rundherum, aber das war Putin, der das verhindert hat. Hätte der nicht hier seine klaren Vetos eingelegt, dann wären die Amis da genauso drüber gezogen wie über Libyen. Und wir hätten jetzt diese Flüchtlingshorden, die wir aus Libyen kriegen, weil sie dort nicht mehr arbeiten können, die hätten wir jetzt aus Syrien auch noch in der Menge. Nicht nur die jetzt schon flüchten, sondern den Rest auch noch. Danke, Herr Putin. Und nicht nur da, der hat ein paar Sachen verhindert, weil die Amerikaner Zerstörungen anrichten wollten. Und er hat dann gesagt, nee, Leute, geht nicht.
Es ist ein großes, komplexes Thema. Ich merke, da wäre jetzt Stoff für mehrere Interviews da. Vielen Dank für deine Expertise. Danke, dass du diesen Artikel geschrieben hast und dass du da vielleicht auch die richtige Menge an Expertise reingebracht hast, dass es nicht weiter eskaliert ist. Du und vielleicht viele andere auch. Und danke für das Interview. Danke, dass du da warst. Und weiterhin alles Gute für dich, für deinen Anderwelt-Verlag. Und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit für ein weiteres Gespräch. Stoff genug gibt es auf alle Fälle.
Reichlich. Ja. Ich darf noch klein ein bisschen Werbung machen. Wir haben letzte Woche aus der Druckerei gekriegt und der Volker Pispers, den du so nett erwähnt hast, der hat in dieser Sendung, auf Dreisat war sie neulich, da hat er was Wunderbares gesagt. Da hat er gesagt, diese armen Amerikaner, die heute von den Foodstamps leben, die wären so glücklich, wenn sie in dem Zustand leben könnten, wie die Menschen in der DDR vor 30 Jahren. Und wir haben hier ein Büchlein rausgebracht, das ist ein ganz lustiges Ding. Das ist von einer Diplomatengattin, die in der STEF gearbeitet hat. Und die hat beschrieben, was sie damals als Diplomatengattin in den 80er Jahren in der DDR erlebt hat. Skurrile Geschichten, verrückte Geschichten, Sachen, die man eigentlich nicht kennt. Kann ich empfehlen, kostet keine 10 Euro. Und das andere war eben das mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Da habe ich schon vor einigen Jahren ein Buch geschrieben. England, die Deutschen, die Juden, das 20. Jahrhundert. Und da beschreibe ich diese ganzen Zusammenhänge, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, in einer Art und Weise, wie man es in unseren Geschichtsbüchern nicht lesen kann. Und ich belege das mit Wirtschaftshistorie, weil die ist nicht zu fälschen. Und wir sind heute an einem ganz ähnlichen Zustand wie vor 100 Jahren. Damals vor 100 Jahren war das British Empire wirtschaftlich restlos am Ende, nämlich mit einem Außenhandelsdefizit von 50%. Und heute haben wir real gesehen denselben Zustand. Die USA und leider auch England haben ein Außenhandelsdefizit von real 40%. Und wir wissen, wo das vor 100 Jahren hingeführt hat. Und bitte, Leute, seid vorsichtig, stolpert nicht in den nächsten Krieg rein, sondern seid tapfer, schaut, wie Putin das macht, lässt sich zurücklehnen und sagen, nee, da machen wir nicht mit.
Danke für die Hinweise nochmal. Viel Erfolg für deinen Verlag.
Danke.
Gerne. Und liebe Zuschauer, auch an dieser Stelle vielen Dank fürs Interesse. Viel Material, viel Holz. Ich muss auch über alles nachdenken. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet beim nächsten Mal bei Steinzeit TV. Bis dahin alles Gute und vielen Dank.